Sie hören eine Predigt von Pfarrer Dominik Reifler der Gellertkirche Basel. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.gellertkirche.ch.
Ich freue mich, für euch den heutigen Predigttext lesen zu dürfen aus der Apostelgeschichte 5, die Verse 17 bis 33. Der Hohepriester aber und seine Gefolgsleute, die Sadduzäer, waren neidisch auf die wachsende Gemeinde von Christus und beschlossen deshalb, nicht länger tatenlos zuzusehen. Kurzerhand ließen sie die Apostel festnehmen und ins Gefängnis werfen. Aber in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Gefängnistüren und führte die Apostel hinaus. Geht in den Tempel, sagte er, und verkündet dort allen die Botschaft vom neuen Leben durch Jesus. Lasst nichts davon weg. Also gingen die Apostel frühmorgens in den Tempel und lehrten dort in aller Öffentlichkeit. Zur selben Zeit berief der Hohepriester mit seinen Gefolgsleuten den Hohen Rat samt den führenden Männern des Volkes zu einer Sitzung ein. Dann ließen sie die Apostel zum Verhör holen. Aber die waren nicht mehr im Gefängnis. So kehrten die Beauftragten des Hohenpriesters zurück und meldeten: Die Gefangenen sind fort. Die Türen des Gefängnisses waren sorgfältig verschlossen und die Wachen standen davor. Aber als wir die Türen öffneten, war niemand in der Zelle. Der Befehlshaber der Tempelwache und der Hohepriester waren ratlos. Wie sollte das alles noch enden? Da kam jemand mit der Nachricht herein: Die Männer, die ihr ins Gefängnis geworfen habt, sind schon wieder im Tempel und lehren dort. Sofort zog der Befehlshaber der Tempelwache mit seinen Männern zum Tempel und holte die Apostel. Allerdings wendeten sie keine Gewalt an, weil sie sonst fürchten mussten, vom Volk gesteinigt zu werden. Die Apostel wurden in den Gerichtssaal vor den Hohen Rat gebracht, wo der hohe Priester sie verhörte. Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus und die anderen Apostel erwiderten: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Vorfahren hat Jesus, den ihr ans Kreuz geschlagen und getötet habt, von den Toten auferweckt. Gott hat ihn durch seine Macht zum Herrscher und Retter erhoben, damit das Volk Israel zu Gott umkehren kann und ihnen ihre Sünden vergeben werden. Das werden wir immer bezeugen. Und auch der Heilige Geist, den Gott allen gegeben hat, die ihm gehorchen. Diese Worte versetzten die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut und sie wollten die Apostel hinrichten lassen. Das war aus Apostelgeschichte 5, die Verse 17 bis 33, aus der Hoffnung für alle, außer Vers 28, das war die Luther-Übersetzung. Amen.
Johannes Hartl hat einmal gesagt: Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Wir haben am letzten Sonntag gehört, wie die junge Gemeinde auf die Drohungen und die Gefangennahme von Petrus und Johannes reagiert hatten. Nicht mit Angst, nicht mit Aktionismus, nicht mit Empörung, sondern mit gemeinsamem Gebet. Deshalb heißt ja unsere Serie, die kurze Serie, die heute zu Ende geht, auch das Gebet der Gemeinde. Sie beteten Gott zuerst an, das war das Erste, was sie machten in diesen Gebeten. Dann baten sie um Freimut, Gottes Wort zu reden, also das Evangelium zu verkünden. Und dann baten sie darum, dass Gott seine Hand ausstrecke und Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen lassen. Heute schauen wir die Auswirkungen der Gebete der Gemeinde an und wie die Umgebung reagiert hatte. Wir schauen zuerst, was in der Gemeinde nach innen geschah. Viele Menschen in der ersten Gemeinde verkauften Güter, um den Mangel anderer Mitglieder zu decken. Dieses Geld wurde von den Aposteln verwaltet und auch wieder verteilt. Jetzt gab es da Ananias und Sapphira, die täuschten die Apostel und behielten einen Teil des Erlöses ihres Verkaufs zurück und logen, indem sie sagten, sie hätten alles, den ganzen Erlös, den Apostel gegeben. Das Ehepaar starb, nachdem Petrus ihnen Betrug offenlegte. Und das ist krass. Rief aber allen in Erinnerung, Gott ist heilig. Wir können Gott nicht täuschen. Und die Apostel wussten, dass alles, was jetzt geschah, dieser Segen, die Heilungen, das Wachstum der jungen Gemeinde, ganz das übernatürliche Wirken Gottes war. Das durften sie und wollten sie auf keine Art und Weise gefährden. Deshalb gingen sie keinen Kompromiss ein, was Ehrlichkeit, Authentizität und das daraus entstehende Vertrauen anbelangte. Also, erstens, sie hielten an den Werten und an Gott und seinem Wesen, seiner Heiligkeit fest. Zweiter Punkt, es geschah Wachstum und es gab viel Arbeit. Witwen mussten versorgt werden und gleichzeitig kamen zwei Menschengruppen zusammen, die noch nie richtig zusammen gewesen waren. Nämlich Christen, die als Juden geboren waren und Christen, die als Nichtjuden geboren waren, oft lesen wir dann auch Heiden, also die Nationen. Die sind jetzt auf einmal zusammen. Das war eine Herausforderung und zeigte sich besonders in heiklen Themen wie der gerechten Verteilung von Almosen für die Witwen. Mit diesem Problem wurden die Apostel aber auch innovativ und wählten 7 Diakone, die sich um die größer werdenden sozialen Herausforderungen kümmerten und schauten, dass alle Witwen gleich viel Hilfe bekamen. So konnten sich die Apostel weiter voll und ganz der Verkündigung des Evangeliums widmen. Also eine Gemeinde, die wächst, bringt neue Herausforderungen und alte Strukturen müssen grundsätzlich überdacht werden. Das geschah schon ganz am Anfang der Gemeinde. Also da hast du Menschen, die die Traditionen, das Herkömmliche lieben und Menschen, die sagen, wir müssen jetzt was ändern. Und das ergibt ja dann auch Spannung, das braucht Weisheit und das merken wir überall, wo Dinge wachsen, auch in der Gellerkirche sind wir immer wieder an diesem Thema, zum Beispiel Gottesdienste. Also die junge Gemeinde tat 2 Dinge. Sie behielten die Werte, machten keine Abstriche und konnten so im Segen Gottes weitergehen. Und das Zweite, sie waren aber flexibel, was die Struktur anbelangte, welche den Menschen ja letztlich dienen sollte. So, das waren die Auswirkungen nach innen. Jetzt, was kam von außen jetzt auf diesen Aufbruch, auf diese Neugeburt von vielen Menschen? Was geschah da? Lukas schreibt, dass die jüdischen Leiter, das haben wir auch gelesen, neidisch waren, weil die Gemeinde Christi wuchs. Sie wollten jetzt etwas dagegen unternehmen. Also wir haben dann Neid. Neid ist eine starke Motivation, wird aber von den Menschen fast nie zugegeben. Da sagt niemand, ja weißt du, ich habe das gesagt, weil ich neidisch bin. Das sagt niemand. Deshalb, weil man dann Dinge nicht sagt, schleicht sich auch bald Unwahrheit in eine Situation hinein. Und das kommt überall dort vor, wo Menschen zusammen sind. Und in der Kirche sind Menschen auch zusammen. Was ist die Wurzel? Die Wurzel des Neides ist die Angst, zu kurz zu kommen. Du vergleichst dich und denkst, oh, der hat oder die hat was Besseres. Und das kommt letztlich aus der Angst, ich bekomme nicht alles, was ich brauche. Also wir sind hier sehr schnell bei der Identität eines Menschen. Sehe ich mich als Kind Gottes, das beschenkt wird durch den Reichtum der Liebe und der Gnade Gottes, oder bin ich jemand, der immer schauen muss, dass er nicht zu kurz kommt und mir mein Glück erarbeiten muss? Zweites Stichwort, und deshalb habe ich die Luther-Übersetzung hier noch genommen, Ratlosigkeit. Wie kommt es, denken sich die Oberen, dass wir Menschen einsperren, gut versorgt, im Gefängnis, und wenn wir sie holen wollen am nächsten Morgen, sind sie gar nicht mehr drin. Alles noch wunderbar verschlossen, alles noch bewacht. Ratlosigkeit. Es war übrigens dasselbe Wort für Ratlosigkeit, das hier gebraucht wird, wie an Pfingsten, als die Menschen ratlos waren, als die Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Sie nicht verstanden, was geht hier eigentlich ab? Dasselbe Wort. Was mich traurig macht, ist, dass der Hohe Rat in diesem Moment nicht überlegt hatte, weil das kann ja gar nicht sein, was geschehen ist, ist ja übernatürlich, könnte es nicht doch sein, dass Gott hinter dieser Bewegung und dieser Arbeit ist? Sollten wir nicht hinhören und umkehren? Nein, das geschah nicht. Dann als weiteres, wir haben Verleumdungen. Nach unserem Predigttext wurde Stephanus, das war ja der Erstgenannte von diesen 7 Diakonen, die gewählt wurden, der wurde verleumdet, weil die Gegner gegen seine Weisheit und den Heiligen Geist keine Argumente fanden. Also sie besiegten Stephanus nicht mit Argumenten, so wählten sie den Weg von Verleumdungen. Was alles nicht gestimmt hat, was da dann vorgebracht wird, die können es lesen. Finde das extrem unfair. Wir sehen auch hier wieder, dass diese Ratlosigkeit nicht zur Umkehr, sondern zur Herzensverhärtung geschah. Also eigentlich nicht, dass wir jetzt das, was wir jetzt sagen würden, wäre gut gewesen. Dann kommen die massiven Drohungen. Wir haben eine in unserem Text gehört und eine schon letzten Sonntag in der Predigt von Matthias, dass Petrus und Johannes streng verboten wurde, in diesem Namen zu sprechen. Von Jesus Christus ist die Rede. Heute wird dieser Text, in unserem Text wird diese Drohung, dieses Verbot wiederholt. Dann eben die Verhaftungen. 2 ins Gefängnis geworfen. Das erste Mal ins Gefängnis der Tempelpolizei und das zweite Mal jetzt ins Staatsgefängnis. Das ist also eine Steigerung. Bei unserem Text, den letzten Vers, vielleicht habt ihr ihn noch im Kopf, hieß es dann sogar, dass sie nun den Entschluss fassten, die Apostel umzubringen. Also eine krasse Steigerung. Dann war eben logischerweise auch Gewalt und Verfolgung im Spiel. Und ich möchte jetzt auf die Anklage des Hohenpriesters noch etwas genauer eingehen. Wir lesen hier, haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Das sagen sie. Jetzt mit dem zweiten Satz sagen die Hohepriester, dass Petrus und Johannes und die Apostel sie verantwortlich machen wollen für den Tod von Jesus. Und das wäre jetzt eine eigene Predigt. Aber ich möchte das Augenmerk heute auf etwas anderes richten, nämlich, dass ja die Apostel genau das wollten, was der Hohepriester sagte. Sie wollten doch, dass das Blut von Jesus zu den Menschen kam, damit sie Vergebung ihrer Sünden bekamen, nicht wahr? Einfach anders verstanden. Und Gott damit mit ihnen und sie mit Gott Frieden schließen können. Das war ja das, was sie wollten. Und das andere, dass sie einen direkten Zugang dadurch, durch diese Vergebung, zu Gott bekämen, ihrem Schöpfer, durch die von ihnen verbreitete Lehre, wie der hohe Priester hier sagt. Oder? Das war die Absicht, damit denn diese Menschen und auch der hohe Rat durch das zu Gott kommen, wie sie es doch schon lange versucht haben, durch die präzise Einhaltung des Gesetzes dieses Näherkommen zu Gott zu erreichen. Also eigentlich ist alles hier drin, um was es geht. Und das hat mich dann erinnert an Pilatus, der bei der Kreuzesinschrift schreiben ließ, Jesus, der Nazaräer, König der Juden, Inri. Und auch Pilatus, wie hier der hohe Priester, haben eigentlich unfreiwillig prophetisch das Richtige gesagt. Wir haben in der Gellertkirche eine große Werbekampagne für den christlichen Glauben aufgegleist und in wenigen Wochen wird die ganze Stadt erfüllt sein von diesem Wegweiser zu Christus, nicht wahr, durch Alpha. Was wird uns wohl erwarten und was werden wir erleben als Reaktion? Die erste Gemeinde erlebte beides, ganz viel Segen, neues Leben, Heilungen, Wiederherstellungen, Versöhnungen und auch Versorgung, Gewalt, Verfolgung, Gewalt, Verleumdungen und so weiter und so fort. Was werden wir erleben? Was mich schön dünkt, ist, wie hat die Gemeinde reagiert auf all das? Und ich glaube, das können wir uns jetzt schon, bevor alles öffentlich ist, hinter die Ohren schreiben. Nicht mit Empörung, nicht mit Angst, nicht mit Aktionismus, jetzt wissen wir dies und das und schnell und so, sondern sie kamen als ganze Gemeinde vor Gott und beteten. Und das möchte ich euch und mir ans Herz legen, dass wir jetzt beten. Die Antwort übrigens von Petrus auf das Nicht-Einhalten des Verbotes oder vom Hohepriester über Jesus zu reden und die Anschuldigung für den Tod von Jesus verantwortlich gemacht zu werden, ist höchst unerschrocken und deutlich. Er sagt kurz und knapp, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ganz gemäß dem Gebet, dass Gott höher steht als alle, die in Jerusalem sich gegen Jesus gestellt haben. Das haben wir im Kapitel 4, Vers 27 von der letzten Predigt gehört. Das ist das, was sie gebetet hatten, nicht wahr? Stellte Petrus jetzt Gottes Anweisung über die Autorität des Hohen Rates? Ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und was war denn die Anweisung? Die Anweisung war, das lesen wir in unserem Text, Vers 20, der Engel des Herrn hat gesagt, verkündet dort allen die Botschaft vom neuen Leben durch Jesus. Das ist der Auftrag. Lass nichts davon weg, sagt alles. Und es ist es da vielleicht wichtig zu verstehen, was ist jetzt diese Verweigerung von Petrus, wenn er sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es geht jetzt also hier nicht um eine konsequente Verweigerung der Kirche gegenüber der Autorität des Staates oder der kirchlichen Leitung. Es geht darum, dass sie die Verkündigung von Jesus sich nicht verbieten lassen. Das war der Punkt. Also wir lesen ja auch bei Paulus, wäre jetzt ein anderes Thema, dass wir der Obrigkeit gehorchen müssen. Aber nicht, wenn es gegen Gott oder seine Anweisung geht. Also das wäre eine kleine Präzisierung. Jetzt antwortet Petrus dann weiter. Er sagt eigentlich, ihr habt Jesus ans Kreuz geschlagen. Stimmt. Ihr seid schuldig geworden. Stimmt. Aber Gott hat ihn auferweckt. Gott hat ihn zum Retter von euch und uns gemacht. Dieser Titel Soter, Retter, ist ganz spannend, weil der wurde eben für den Kaiser gebraucht. Als der Kaiser sagte, ich bin euer Retter. Und jetzt kriegt der Kaiser Konkurrenz. Und das ist in dieser Zeit, wo die Römer das Sagen haben, höchst heikel, könnt ihr euch vorstellen, oder? Und das Spannende ist eben, dass es Petrus hier genau, der geht jetzt richtig aufs Ganze, der bringt es auf den Punkt, der sagt, es gibt nur einen Retter. Das ist Jesus. Vergesst den Kaiser implizit, oder? Und dann sagt er, dass sie nicht aufhören werden, den Gekreuzigten und Auferstandenen zu bezeugen, eben wegen dieses Befehls. Und neben ihnen tut das Gleiche der Heilige Geist. Ich kann natürlich verstehen, dass der Hohe Priester und der Hohe Rat aufgebracht waren, weil er sagt ja implizit, wir haben den Heiligen Geist und gehorchen ihm und ihr nicht. Was aber auffällt, dass in dieser ganzen Argumentation Petrus gar nicht stark auf die Anschuldigungen eingeht. Er sagt, nein, das war so und das war so und das war so, sondern eigentlich sagt er zuerst, was Sache ist und dann gibt er nochmals Zeugnis, worum es geht bei Jesus. Nämlich, dass er der Retter von uns allen sein will und uns allen vergeben will. Und somit geht eben das Gebet vom letzten Mal, müsst ihr vielleicht die Predigt, falls ihr nicht da wart, von Matthias noch hören, in Erfüllung, wo sie gebetet hatten, Gottes Wort mit Freimut zu reden. Freimut, so ein gutes Wort. Freiheit und Mut zusammen gibt Freimut. Also was sie damals gebetet hatten, ging jetzt vor dem Hohen Rat in Erfüllung, nämlich in dem, wie Petrus und Johannes und die Apostel geantwortet haben. Bei unserer Kampagne geht eine gewisse Gefahr davon aus, dass wir auf Nebenthemen festgenagelt werden wollen. Zum Beispiel, ja, wie ist es da mit Ehe und Mann und Frau und weiß nicht was alles noch, sprecht darüber. Wir wollen über die Hauptsache sprechen. Wir wollen darüber sprechen, dass Jesus die Menschen auch in Basel liebt, ihnen auch in Basel vergeben will und auch in Basel neues Leben schaffen will. Das ist das Zeugnis, was wir geben wollen. Denn effektiv geht es uns ja um gar nichts anderes. Es geht uns eigentlich gar nicht um eine Kampagne, es geht uns nicht um Alpha, es geht uns um Jesus zu den Menschen. Dritter Punkt, die Haltung der Apostel. Also ich finde es auffällig, ich habe es jetzt schon angetönt vorhin, die Apostel fokussierten sich ausschließlich auf Gott, Jesus und den Heiligen Geist und seine Leitung. Nicht auf das, was die Menschen sagten, sei es gut oder schlecht, sei es Drohung oder Applaus. Das interessierte sie nicht, finde ich eindrücklich. Dann, sie gaben Zeugnis von der Liebe von Gott, seiner Vergebung, Wunderzeichen, auch Solidarität mit den Armen. Das war ihr Schwerpunkt. Sie ließen sich nicht abbringen durch andere Themen. Dann widerstanden sie den Drohungen und Anschuldigungen und gingen, was das Evangelium anbelangte, keinen Kompromiss ein. Versteht ihr, wir können Menschen abholen, indem wir die Form ändern, aber niemals den Inhalt. Sie beteten, und das finde ich besonders eindrücklich, auch in der letzten Predigt, nicht um ihren eigenen Schutz. Wow, das wäre wahrscheinlich das Erste, was ich tun würde. Sie beteten nicht um ihren eigenen Schutz, sondern um Freimut, in Wort und Tat dieses Evangelium weitergeben zu können. Wow, ich sage euch, das nehme ich mit zum Vorbild. Und dann hatten sie eine enorme Autorität. Wir lesen das in Apostelgeschichte 4, Vers 13. Da heißt es, der Hohe Rat war verwundert und ihnen wurde bewusst, dass sie mit Jesus zusammen waren. Also von da kommt dies. Die waren ja gar nicht studiert, versteht ihr? Die hätten gar nichts zu sagen gehabt. Aber ihre Autorität kam daraus, dass sie mit Jesus zusammen waren. Und da möchte ich, dass sie das von uns sagen. Die hat ja gar nicht studiert, aber die sind mit Jesus zusammen. Deshalb haben sie was zu sagen. Wow. Und das Letzte noch, sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Also, ich glaube, auch unser Leben funktioniert nicht, ganz abgesehen von der Kampagne, ohne diese Dinge, die wir gerade gehört haben. Und ganz besonders davon, dass wir die Autorität, die wir haben, davon beziehen, dass wir mit Jesus zusammen sind und dass wir vom Heiligen Geist erfüllt sind. Das ist das, was wir brauchen. Und auch dazu sage ich gerne Ja und Amen.